Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Hier ist Tonspurwissen, hier ist Ursula Weidenfeld. Hallo.
Und das können Entlehnte sein, wie in unseren Fällen. Das können neue Abkürzungen sein. Das können ganz normale neue deutsche Komposita oder Ableitungen sein. Und es gibt auch den Fall, dass neue Bedeutungen entstehen zu schon vorhandenen Wörtern.
Seit wann dürfen wir das Wort geil benutzen, ohne dabei rot zu werden? Fragen wir eine Expertin. Fragen wir Annette Kloser-Kückelhaus.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Goofy, Side-Eye oder NPC? Was wird zum Jugendwort des Jahres und vor allem warum? In ein paar Tagen werden wir schlauer sein und das ist für uns Grund genug, schon heute darüber nachzudenken, welche Wörter wir benutzen und wie viele, wie das Neue in die Sprache kommt, warum es meistens Englisch klingt, und wieso vor allem Jugendliche das prägen, was später alle oder jedenfalls fast alle benutzen. Darüber denke ich jetzt mit Annette Kloser-Kückelhaus nach, die am Leibniz-Institut für deutsche Sprache den Programmbereich Lexikographie und Sprachdokumentation leitet.
Hallo Frau Kloser-Kückelhaus.
Hallo Frau Weidenfeld.
Frau Kloser-Kückelhaus, wir wissen seit ein paar Stunden, was das Jugendwort des Jahres geworden ist. Und wir gucken uns heute die letzten 3 an. Das ist Goofy, Side-Eye und NPC für Non-Player Character. Was sagt Ihnen das als Sprachforscherin, als Wortschatzforscherin, als Linguistin?
Also erstmal freue ich mich, dass Goofy dabei ist, denn die Figur Goofy, die gefällt mir sehr gut. Und das Adjektiv kenne ich tatsächlich schon länger und ich war eigentlich ein bisschen überrascht, dass es jetzt in der Jugendsprache so hochgekommen ist.
Ganz Sie typisch. Meinen, weil Sie das auch benutzen, oder?
Genau, weil ich mich natürlich eigentlich nicht zu den jugendsprachlichen Sprecherinnen zählen würde mit über 50. Aber vielleicht ist es mir auch aus dem Englischen präsent. Und da sind wir natürlich beim Thema, dass Anglizismen durchaus immer wieder eine Rolle spielen bei den Jugendwörtern. Das sieht man ja auch an den anderen, Side-Eye. Das kenne ich eher aus Memes tatsächlich, dass man eben solche Fotos sieht auf Instagram, wo jemand zur Seite guckt oder auch ein Tier einen entsprechenden Gesichtsausdruck hat. Ich frage mich immer, wie Jugendliche das tatsächlich im Gespräch verwenden. Sagen die dann vielleicht einfach, Side-Eye?
Und sagen nee, die sagen, der hat mir Side-Eye gegeben.
Genau, also der hat mich eigentlich von der Seite kritisch angeguckt, würden wir ja dazu sagen. Okay, und eine Abkürzung ist natürlich auch was Typisches tatsächlich unter den Neologismen und viele Neologismen tauchen in der Jugendsprache auf, sind immer mal wieder Abkürzungen.
Neologismen sind Wortschöpfungen, neue Wörter.
Genau, neue Wörter. Und das können Entlehnte sein, wie in unseren Fällen, das können neue Abkürzungen sein, das können ganz normale neue deutsche Komposita oder Ableitungen sein. Und es gibt auch den Fall, dass neue Bedeutungen entstehen zu schon vorhandenen Wörtern.
Nun sind ja Goofy, also für jemand, der so ein bisschen tappig ist und eigentlich immer über seine eigenen Füße stolpert, eben wie diese Comicfigur aus der Disney-Welt, Side-Eye und NPC, Non-Player-Character, sind alle abwertend. Ist das, Ist das typisch für diese Zeit oder hat man Zeiten, in denen solche Begriffe dann ganz nach oben kommen?
Ich glaube, das ist vor allem erst einmal typisch für Jugendsprache, wo immer emotional aufgeladener Wortschatz, auch Schimpfwörter zum Beispiel, hochkommen. Und ob es jetzt typisch ist für den deutschen Wortschatz allgemein, das würde ich eigentlich bezweifeln, wenn ich mir so überlege, was wir alles an Material zum Beispiel in unserem Neologismenwörterbuch gesammelt haben. Da gibt's natürlich auch solche expressiven Ausdrücke, aber die sind total in der Minderzahl eigentlich.
Gucken wir nochmal auf die Jugendlichen. Warum brauchen die eigene Begriffe? Warum suchen die eine eigene Sprache?
Die suchen sie vor allem natürlich, um miteinander zu kommunizieren. Das ist ja der Sinn und Zweck von jeder Sprache, dass ich mich dem anderen verständlich machen will. Das ist bei Jugendlichen nicht anders als bei uns. Aber mit dieser speziellen Jugendsprache grenzen sie sich natürlich gegenüber allen anderen ab. Nicht nur gegenüber den Erwachsenen und den Kindern, sondern auch vielleicht gegenüber anderen jugendlichen Gruppen. Und da sehen wir eigentlich den zweiten Zweck. Die solidarisieren sich im Grunde auch damit untereinander und die zeigen ihre Zugehörigkeit, wenn sie eben bestimmte Ausdrücke in ihrer Gruppe, in ihrer Clique sprechen. Und sobald die sozusagen nach außen bekannt sind, wie jetzt die Wörter, die wir anfangs erwähnt hatten, werden die wahrscheinlich von den Jugendlichen selbst kaum noch verwendet werden.
Das wollte ich fragen. Unter welchen Bedingungen werden solche Begriffe zum allgemeinen Wortschatz dann gezählt?
Sie werden dann vor allem allgemein gebräuchlich, wenn sie über die Medien verbreitet werden und dann so ein bisschen in die allgemeine Alltagssprache übergehen, würden wir dazu sagen. Das ist dann noch nicht unbedingt Standardsprache, aber eben das, was wir vielleicht zu Hause sprechen, das Phänomen kennt man sicher auch, wenn man selbst jugendliche Kinder hat, dass da manches vielleicht abfärbt. Es gibt auch den Fall, dass ehemals Jugendliche Dinge mit ins Erwachsenenalter selbst mitnehmen und dann Wörter verwenden, die sie vielleicht als 16-Jährige kennengelernt haben. Und dann färbt das auch unter Umständen auf deren Umgebung ab. Aber ich glaube, den größten Einfluss haben tatsächlich die Massenmedien. Wenn das dort aufgegriffen wird, dann geht das irgendwann in den Allgemeinwortschatz über.
Und welche Bedeutung haben Tabus? Ich kann mich erinnern, dass ich da als erste Mal, als ich das Wort geil benutzt habe, bin ich richtig rot geworden, weil ich genau weiß, dass das bei mir zu Hause sowas von streng verboten war. Das war anrüchig, das war unmöglich, dieses Wort überhaupt zu denken. Ja. Und heute sagen das alle.
Ja, das ist halt enttabuisiert, würde ich sagen. Das ist einfach nicht mehr so besetzt, so sexuell konnotiert, wie es ursprünglich war. Es hat sich ja eigentlich eine ganz neue Bedeutung entwickelt. Im Grunde heißt es nur noch toll. Und dadurch hat geil ganz andere Ausdrücke, mit denen man sonst geil und toll bezeichnet hat, eigentlich ersetzt und hat seine ursprüngliche Färbung verloren. Ich kann mich erinnern, dass wir das auch nicht sagen sollten zu Hause und dass ich lange gezögert habe. Eigentlich ist es ein Wort, was mir selbst immer noch nicht wirklich über die Lippen kommt, aber ich glaube, das ist altersbedingt. Ich sag halt eher toll statt geil. Aber das Tabu gibt's einfach nicht mehr. Wir haben keine Konnotation mehr mit dem ursprünglichen Kontext, wo es eben tabuisiert war im Bereich der Sexualität.
Sie haben eben schon gesagt, es gibt ganz viele Vokabeln, die aus dem englischen und dem amerikanischen Wortschatz in unseren Wortschatz einwandern. Welche Bedeutung hat das?
Also zunächst mal würde ich sagen, es sind eigentlich gar nicht so viele Wörter, die aus dem Englischen in das Deutsche einwandern, auch wenn uns das immer so vorkommt. Wenn wir nämlich den Gesamtwortschatz betrachten und zum Beispiel ein Wörterbuch auswerten würden, wie unser Neologismenwörterbuch, dann sehen wir, dass das noch nicht einmal die Hälfte des neuen Wortschatzes ist, sondern vielleicht ein Drittel. Wir vergessen eigentlich immer, dass das Deutsche viel produktiver ist, selbst neuen Wortschatz zu bilden. Auf der anderen Seite ist der entlehnte Wortschatz und die Anglizismen uns sehr präsent. Viele von diesen Wörtern kommen unheimlich häufig vor. Wenn man durch die Stadt geht, steht an den Schaufenstern zum Beispiel Sale und nicht mehr Schlussverkauf. Oder wenn man an die Corona-Zeit denkt, dann sind uns bestimmte Anglizismen ständig begegnet. Social Distancing zum Beispiel oder Homeschooling. Und dadurch, glaube ich, entsteht auch ein bisschen das Gefühl, ja, es ist ja alles voll mit Anglizismen. In bestimmten Bereichen wie der Wirtschaft, der Werbung zum Beispiel, da begegnen sie uns tatsächlich häufiger. Aber ja.
Merkt man denn eigentlich schon, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist? Ich kann mich erinnern, dass wir auch mal über Babbo diskutiert haben als Jugendwort des Jahres. Ja. Das sind ja nicht nur englische und amerikanische Begriffe, sondern ganz viele Begriffe auch aus anderen Gruppen, die in den deutschen Wortschatz migrieren.
Genau, also nicht nur der Babbo ist da, sondern es gibt zum Beispiel auch Jugendliche, vor allem die sagen Habibi für Liebling. Das wäre jetzt auch ein Lehnwort aus dem Migrationskontext. Aber die sind zahlenmäßig insgesamt trotzdem dem Englischen, wenn man das so sagen darf, unterlegen. Wir haben natürlich auch Entlehnungen aus anderen Sprachen. Denken Sie mal an Essen und Trinken. Da kommt allerlei Italienisches, zum Beispiel mit Ciabatta, Latte Macchiato. Wir haben Entlehnungen aus asiatischen Sprachen. Da kann man an Feng Shui denken, zum Beispiel Karaoke, Matcha-Tee und Ähnliches. Also da sieht man, dass die Kontakte ja vielfältig sind. Ob das alles mit uns als Einwanderungsland zu tun hat, das möchte ich bezweifeln. Da sehen wir, glaube ich, eher, dass sich solche Mischsprachen entwickeln. Es gibt viele Menschen, die im Grunde zwischen zum Beispiel Türkisch und Deutsch ganz einfach hin und her wechseln können, teilweise im gleichen Satz. Und das wirkt sich aber nicht unbedingt so stark auf dem Wortschatz aus, dass wir jetzt haufenweise zum Beispiel türkische Lehnwörter hätten. Das beobachten wir eigentlich nicht.
Wie viel Wandel gibt es denn überhaupt in der Sprache?
Also, Sie haben jetzt nach dem Wandel in der Sprache gefragt. Ich würde jetzt speziell was zum Wortschatz sagen. Es gibt natürlich auch grammatischen Wandel. Das wäre ein anderes Thema. Das ist auch vielen Sprechern vertraut, dass manche meinen, der Genitiv verschwindet zum Beispiel. Da gibt es auch Wandelphänomene, die brauchen aber meistens länger. Wortschatzwandel beobachten wir eigentlich praktisch täglich. Und ich glaube, das ist auch vielen bewusst, dass uns immer wieder neue Wörter begegnen. Tatsächlich verschwinden auch manche Wörter. Also der Wortschatz wächst insgesamt und ein bisschen nimmt er vielleicht auch ab hier und da.
Ist es so, dass er insgesamt wächst? Oder ist es so, dass Menschen immer weniger Vokabeln benutzen, je stärker sie sich mit anderen Menschen unterhalten, deren Muttersprache nicht Deutsch ist?
Also insgesamt wächst der Wortschatz des Deutschen. Einfach allein dadurch, dass wir immer wieder neue Gegebenheiten haben in der Welt, neue Dinge entstehen, neue Gegenstände, die bezeichnet werden müssen. Allein deshalb gibt es immer wieder neuen Wortschatz. Und vor allem.
Aber auf der anderen Seite verschwinden ja auch immer wieder Wörter.
Genau, das passiert aber viel seltener. Wörter verschwinden dann, wenn das, was wir damit bezeichnen, nicht mehr existiert. Bestimmte historische Phänomene, eine Wählscheibe auf dem Telefon gibt es überhaupt nicht mehr. Damit würden solche Wörter dann auch verschwinden. Zumindest nur dann nicht, wenn wir nicht auf diese vorherige Zeit, die frühere Zeit verweisen würden. Aber dass Menschen ihren eigenen Wortschatz verkleinern, weil sie jetzt zum Beispiel im Gespräch mit Anderssprachigen bewusst darauf verzichten würden, da würde ich entschieden widersprechen, denn wir unterscheiden zwischen aktivem und passivem Wortschatz. Das, was wir aktiv tatsächlich benutzen, ist immer nur ein Teil dessen, was wir passiv, wenn wir Texte lesen oder was hören, durchaus verstehen. Und diese Wörter verlernen wir ja nicht, weil wir vielleicht in bestimmten Situationen darauf verzichten, damit wir dem Gegenüber verständlich werden. Die bleiben bei uns im mentalen Lexikon verankert und können natürlich jederzeit im Gespräch mit anderen wieder hervorgerufen werden.
Also wir verstehen viel mehr, als wir sprechen. Wie viel Wörter gehören zu einem guten aktiven Wortschatz?
Also man schreibt Goethe zu, dass er um die 90.000 Wörter aktiven Wortschatz hatte. Das hat er in seinen Werken verwendet. Das erreichen kaum andere Schriftsteller. Und wir selbst, kommt auf unseren Bildungsstand und unser Alter an, aber ein durchschnittlich normaler erwachsener Bürger schätzt man so etwa um die 40.000 bis 50.000 Wörter vielleicht, je nach Bildungsstand. Bei Jugendlichen zum Beispiel sind wir bei unter 20.000, wenn die so gegen Ende ihrer jugendlichen Zeit sind. Da sieht man, das ist A, natürlich total schwer zu messen und B, verändert sich das ständig bei den Menschen. Und natürlich verlieren Menschen krankheitsbedingt im Alter auch wieder Wortschatz. Also da kann sich der Wortschatz verringern, wenn bestimmte Demenzerscheinungen und Ähnliches dazu führen, dass wir eben unsere Sprache leider verlieren.
Und wie viele Wörter gibt's im Deutschen?
Auch das kann man ganz genau gar nicht sagen. Man schätzt, dass so der Allgemeinwortschatz etwa 500.000 Wörter vielleicht umfasst. In Wörterbüchern, in den dicksten von uns, steht noch nicht mal die Hälfte davon im Prinzip. Aber wenn wir noch in all die Fachsprachen schauen, was es da an Terminologie gibt zum Beispiel, dann gibt es Schätzungen, die das weit übertreffen.
Also wir reden mit 10% des allgemeinen deutschen Wortschatzes, so ungefähr, wie viel verstehen wir davon?
Ich würde denken, normalerweise alles, ja. Die vielen, vielen Wörter, die wir gar nicht aktiv verwenden, sind meistens Komposita, also Zusammensetzungen oder Ableitungen. Und die können wir natürlich entschlüsseln. Wenn die uns zum ersten Mal begegnen, können wir uns ja deren Sinn aus diesen Bestandteilen heraus erklären.
Wie viele Wörter, also wir verstehen alles. Hat sich das im Laufe der Zeit verändert? Also ist es so, dass wir heute mehr begreifen, als wir vielleicht vor 50, 60, 70 Jahren verstanden haben?
Also das ist eine sehr spannende Frage, auf die weiß ich jetzt keine fundierte Antwort. Ich kenne dazu keine Untersuchung tatsächlich. Ich glaube, dass der Wortschatz sich insgesamt in dieser Zeit enorm erweitert hat, auch durch die Globalisierung, durch den Kontakt, den intensiven Kontakt mit anderen Sprachen, durch das Wachstum und den Fortschritt in den Wissenschaften, der insgesamt natürlich auch wiederum neuen Wortschatz bedingt hat, auch durch Phänomene, dass wir durch die Medien vielleicht intensiver als zu Zeiten, wo das noch nicht digital möglich war, uns auseinandersetzen, von vielen verschiedenen Themen hören. Aber Sie merken schon, das hängt ja doch sehr vom Individuum ab. Es kann ja auch heute noch Menschen geben, die wirklich wenig Medien konsumieren zum Beispiel. Die kommen dann auch nicht unbedingt in Kontakt mit für sie noch neuem Wortschatz. Überhaupt kann man ja, wenn man seinen eigenen Wortschatz gerne erweitern möchte, wenn man da aktiv dran arbeiten möchte, dann kann man das vor allem tun, indem man sehr, sehr viel liest und hört, Wortsendungen hört. Nur dadurch im Grunde kann man den ausbauen. Und wenn man das nicht macht, dann bleibt man halt in seinem allgemeinen Wortschatz. Der ist aber völlig in Ordnung. Der ist total ausreichend, um ein gutes Leben zu führen, um sich verständigen zu können mit seiner Familie, seinen Freunden, den Kollegen. Also gibt's eigentlich kein Problem.
Kann man sagen, dass Wortschatz und bestimmte Signalwörter, die man verwendet, dass man die auch benutzt, um anzuzeigen, dass man zu einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht gehört, dass man zu einem bestimmten Milieu sich zählt, dass man vielleicht auch eine besondere politische Einstellung hat?
Ganz sicher. Also das Phänomen, dass Menschen bewusst zum Beispiel Fremdwörter verwenden, um ihren akademischen Hintergrund zu betonen. Ich glaube, das hat jeder wahrscheinlich schon mal erlebt. Das kann man ganz bewusst einsetzen, um das zu signalisieren. Genauso wie man vielleicht auch bewusst, um auf die Jugendsprache zurückzukommen, hier und da solche Termini verwendet, um vielleicht zu signalisieren, ich bin sozusagen am Puls der Zeit. Ich bin noch gar nicht so alt, wie ich aussehe. In der Werbung wird das natürlich zum Beispiel auch gezielt gemacht. Und genauso kann man,
also, ja. Also man wanzt sich ran.
Könnte man so sagen, in gewisser Weise. Das kann natürlich einen guten kommunikativen Zweck haben, aber so wie Sie es gesagt haben, klingt es eigentlich recht negativ, wenn es so was Anbiederndes hat oder etwas Angeberisches oder gar, wie Sie auch gesagt haben, etwas Ausschließendes tatsächlich, wenn man auch zum Beispiel viel mit Anglizismen arbeiten würde in einem Kontext, wenn man weiß, wo viele Menschen sie gar nicht verstehen, dann schließt man die natürlich bewusst aus. Und das, finde ich, ist nicht gut, sondern Sprache soll ja immer dazu dienen, dass man dem anderen verständlich etwas mitteilt und den möchte man ja auch verstehen.
Im Moment diskutieren wir ja nicht nur über Anglizismen, also über englische Wörter, die vielleicht nicht alle verstehen oder nicht alle auch einordnen können, sondern vor allem haben wir eine ganz große gesellschaftliche Debatte über Wörter, die man nicht mehr verwenden soll. Ist das etwas, was Sie auch beim Wortschatz merken? Also wir reden ja immer über das N-Wort, wenn wir über diese Wörter reden. Merken Sie das am Wortschatz, dass das wirklich verschwindet und wegkommt? Und ist das richtig?
Also man kann solche Phänomene natürlich beobachten. Man kann in großen Textkorpora über die Zeit hinweg schauen, wie häufig bestimmte Wörter verwendet oder eben auch nicht mehr verwendet werden und welche anderen stattdessen kommen. Und dann könnte man eben nachvollziehen, dass zum Beispiel das N-Wort, das ich jetzt nicht aussprechen will, abnimmt in der Frequenz und dafür das Wort N-Wort selbst, also N-Wort, immer häufiger vorkommt in bestimmten Texten, vielleicht auch noch in Anführungszeichen, um das irgendwie zu markieren. Sowas kann man natürlich immer nachvollziehen. Wofür das in unserer Arbeit relevant ist, ist, dass wir natürlich zum Beispiel überlegen müssen, und das gilt für alle Wörterbücher, wie wird denn so ein Wort überhaupt beschrieben? Darf man das überhaupt in das Wörterbuch noch aufnehmen? Und was muss man dann dazu erklären, wie es eben stigmatisiert ist oder welche Besonderheiten zu beachten sind? Das stellt einen natürlich vor Herausforderungen, ähnlich wie wenn es darum geht, ob in bestimmten literarischen Texten diese Wörter weiter stehen bleiben dürfen oder nicht. Da müssen sich Autoren und Verlage ja auch Gedanken machen.
Das ist die berühmte Pippi Langstrumpf-Frage.
Ganz genau. Nicht?
Darf man den Vater von Pippi Langstrumpf in Takatuka-Land verorten oder darf man, sollte man das nicht tun? Wird denn der Wortschatz gerechter dadurch, dass man Wörter verbannt und dass man sie tabuisiert oder einrahmt und in Anführungszeichen setzt?
Ich weiß gar nicht, ob man davon sprechen kann, dass der Wortschatz gerecht oder ungerecht ist, denn die Wörter an sich, die sind es ja nicht, sondern das, was wir als Sprecherinnen und Sprecher damit machen. Und da denke ich, was man bemerken kann, ist, dass sich eben viele Menschen dieser Tatsache immer stärker bewusst werden und versuchen, entsprechend politisch korrekt oder vor allem, würde ich sagen, angemessen, wenig abwertend, nicht ausgrenzend und so weiter zu sprechen. Das bedeutet aber nicht, dass bestimmte Wörter aus dem Wortschatz für immer sozusagen verschwinden werden und dass man sie dann einfach nie mehr finden wird, sondern die Wörter als Wörter gibt es natürlich noch, aber ihre Verwendung, die verändert sich.
Auf der anderen Seite werden eben diejenigen, die sich dieser angemessenen, wie Sie sagen, Wortfindung nicht anschließen, immer radikaler in ihren Ausdrucksformen.
Ja, das stimmt. Das kann man durchaus beobachten. Wir haben das, als wir den Corona-Wortschatz untersucht haben, gesehen, dass wir eine ganze Reihe von Bezeichnungen haben für Personengruppen. Also Covidiot ist ein Beispiel, was viele kennen. Aber es gibt da noch ganz viele mehr, wo unterschiedliche Gruppierungen sich gegenseitig sozusagen mit neuen Schimpfwörtern bedacht haben. Also zum Beispiel die Schlafschafe, die alles sozusagen dumm mitmachen, was an Verordnungen damals entstanden ist. Demgegenüber eben die Covidioten, die alles ablehnen und die deshalb Idioten sind. Da sieht man diese ganz stark wertenden Ausdrücke. Das hatte mich persönlich überrascht, wie viel in diesem Bereich entstanden ist. Vor allem übrigens in den sozialen Medien. Also solche Termini haben wir jetzt nicht unbedingt in Pressesprache gefunden oder wenn, wurden sie dort eher zitiert. Aber wenn man in Twitter oder in anderen solchen Kanälen geschaut hat, dann ist einem manchmal schon ein bisschen Angst und Bange geworden, mit welcher Leichtigkeit da auch neue, wirklich diskriminierende, stark herabsetzende Wörter geschaffen werden, aber von allen beteiligten Gruppen tatsächlich.
Und das ist wirklich so, dass soziale Medien dazu beitragen, dass der Wortschatz an den Extremen weiter wächst.
Vielleicht durchaus, ja, weil da offensichtlich auch eine gewisse Enthemmung vorhanden ist, dass man da Sachen sagt, vielleicht auch dem Medium geschuldet, dass es ja nicht ganz direkt ist, sondern eher eine indirekte Kommunikation, auch geschuldet der Kürze, die man da wählt durchaus, dass man manches vielleicht auch wirklich sehr, sehr überspitzt und dann als Hashtag auch verwendet, das ist dem Medium geschuldet. Und da ist wie so eine Spirale im Grunde zu beobachten, dass das dann immer wieder mit neuen Dingen dem begegnet wird und sich das sozusagen dann an den Rändern ins Extreme bewegt. Aber wie gesagt, was davon wirklich übergeht in die Allgemeinsprache, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Vieles bewegt sich da schon in dieser jeweiligen Blase. Wenn es in den Medien aufgegriffen wurde, dann eher in diesem Fall so zitierend, dass im Grunde gesagt wurde, da ist dieses Phänomen. Aber wir haben das nicht in unseren Allgemeinwortschatz alle sozusagen integriert.
Sie sitzen da ja so ein bisschen an der Sie sind da ja so ein bisschen der Gatekeeper oder gehören zu den Gatekeepern, die gucken, was kommt in den oder was ist im allgemeinen Wortschatz. Sie zählen das aus, sie untersuchen das. Machen Sie das blind? Also nehmen Sie nur das, was eben wirklich immer wieder vorkommt? Oder sagen Sie bei manchen Sachen auch, nee, das ist so unterirdisch, das soll mal hübsch bei Twitter bleiben, das kommt auf keinen Fall in den Duden.
Ja, also wir entscheiden ja sowieso nicht, was das Duden-Wörterbuch aufnimmt. Das ist ja ein Verlag, aber wir müssen das natürlich für unsere Ressourcen entscheiden. Und da gilt normalerweise immer das Prinzip, das, was in den Corpora belegt ist. Und das ist jetzt wirklich wichtig, dass man man sagt, nicht nur in einer Quelle, zum Beispiel nur in Twitter, in bestimmten Accounts, sondern was sich verbreitet hat, was wir in verschiedenen Quellen finden, auch über eine vielleicht etwas längere Zeit hinweg. Ansonsten hätte man viel zu vieles an Eintagsfliegen oder eben auch sehr einseitig verwendeten Wortschatz. Könnte man nicht sagen, dass das dann der Allgemeinwortschatz ist. Aber bezogen auf diese Termini aus der Corona-Zeit haben wir dann tatsächlich überlegt, ja, müssen wir das, sollen wir das alles aufnehmen? Welchem Zweck würden wir jetzt damit dienen? Ja, wir würden dokumentieren tatsächlich, was ist denn da alles entstanden und wer hat das denn in welchen Kontexten verwendet? Und zu dem Dokumentationszweck wäre das nützlich. Und das ist im Grunde ja auch unsere Aufgabe am Leibniz-Institut, forschen und dokumentieren. Wir sind ja keine Sprachpolizei. Ich würde uns tatsächlich nicht als Gatekeeper, also als Torhüter bezeichnen, sondern eher als Sammler und dann eben Aufschreiber dessen, was wir da finden. Und natürlich geben wir dann auch die Informationen dazu, warum das vielleicht nicht in allen Kontexten so verwendet werden kann, sondern unter welchen Bedingungen das eben wer wie gesagt hat.
Vielen Dank, Frau Kloser-Kückelhaus. Das war total interessant. Ich bin super interessiert, wie sich unser Wortschatz in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird, wenn wir eben natürlich weiter den großen Einfluss von sozialen Medien sehen und wenn wir auch bei den Jugendworten sehen, dass sie sich möglicherweise eben doch auch weiter so kreativ und so lustig entwickeln wie heute. Dankeschön.
Danke Ihnen auch, Frau Weidenfeld.
Das war es leider auch schon wieder mit Tonspurwissen in dieser Woche. Wir sind übrigens alle bei X. Das ist die Nachfolgeplattform von Twitter. Die Rheinische Post, machen Sie mit @rponline auf sich aufmerksam. Die Leibniz-Gemeinschaft freut sich unter @leibnizwgl auf Ihre Reaktionen und mich erreichen Sie als @distopmann. Ich danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.